Herzlich willkommen am Montagabend. Sie hören 1820, das Live-Journal im Kontrafunk. Zu Beginn unserer Sendung werden wir in den baltischen Raum schauen. Die Staaten entlang der NATO-Ostflanke wappnen sich für einen Angriff Russlands und Russland schließt seinerseits die Grenzen. Was entwickelt sich da gerade? Darüber spreche ich gleich mit dem Politikwissenschaftler und früheren linken Politiker Dr. Alexander Neu. Wird der Innenraum von Autos künftig zur dauerkontrollierten Zone? Im Rahmen der Umsetzung der Null-Verkehrstote-Strategie nimmt die Überwachung des Fahrzeuginnenraums zu. Was bereits ab morgen, dem 7. Juli, gilt, das wird uns Verkehrsexperte Oliver Lauter erklären. Und ein geplantes Sommerfest in Brandenburg erhitzt die Gemüter. Eine Party mit Dresscode weiß, die am 1. August stattfinden soll, wird von linken Kräften zur rassistischen Verschwörung erklärt. Über die Hintergründe wird uns die Initiatorin und Veranstaltungskauffrau Annette Frank Auskunft geben. Und Markus Fahlefeld wird für uns den AfD-Parteitag in Erfurt am vergangenen Wochenende kommentieren. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Silke Bunners und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Sie hören 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Seit einigen Tagen erreichen uns, und das innerhalb kurzer Zeit, Meldungen wie diese. Litauen will seine Verfassung ändern, um auf eigenem Boden Atomwaffen stationieren zu können, was bisher verboten ist. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will das Engagement der Bundeswehr in Litauen stärken und dafür Soldaten zum Dienst dort verpflichten. Zudem hat Russland überraschend seine Grenzen zu Finnland, Estland und Lettland geschlossen. Was bahnt sich dort an? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Neu. Er ist Politikwissenschaftler und früherer Linken-Politiker. Für die Partei saß er von 2013 bis 2021 im Bundestag und war dort auch Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Guten Abend, Herr Neu.
Ja, schönen Tag, Frau Bonners.
Am Wochenende wurde bekannt, dass Bundesverteidigungsminister Pistorius für die Litauen-Brigade, die die Ostflanke der NATO vor russischen Angriffen schützen soll, keine Freiwilligen findet. Deshalb stellt er eine mögliche Verpflichtung konkret bei den Mannschaftsdienstgraden und bei Spezialisten in den Raum. Spitzt sich Ihrer Meinung nach die Lage dort zu?
Also natürlich spitzt sich die Lage im Ostseeraum insgesamt, aber auch zwischen Russland und dem Westen über die Ukraine zu. Wir sehen eine Dynamik seit 2014 mit dem, das sage ich ganz bewusst, mit dem Putsch in Kiew bis heute. Die Geschwindigkeit der Eskalationsstufen nimmt zu. Und sowohl die Litauen-Brigade als auch der Mangel an Soldaten, die sich dort freiwillig für bereit erklären, als auch die Schließung der Grenzen, all das sind einzelne Puzzlesteine in einem Gesamtbild, was man als ganz gefährliche Eskalation wahrnehmen kann und beschreiben muss.
Zur Schließung der Grenzen kommen wir gleich. Bleiben wir zunächst in Litauen. Das Land will seine Verfassung ändern, um Atomwaffen auf eigenem Boden gegen die russische Bedrohung zu stationieren. Wie interpretieren Sie diese Ankündigung?
Als nächstes ist Litauen 1992 auch dem Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen beigetreten. Darf es eigentlich nicht. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, möchte Litauen über eigene Atomwaffen verfügen oder möchte Litauen von den Amerikanern Atomwaffen haben, sozusagen die nukleare Teilhabe, die auch in Deutschland oder Italien praktiziert wird. Dazu habe ich noch keine konkreteren Aussagen gehört. Erstmal nur, dass man die Verfassung geändert hat oder ändern möchte. Und ich selbst erachte das auch als einen weiteren Schritt in Eskalation, denn die Russische Föderation wird mit Sicherheit nicht akzeptieren, dass Atomwaffen direkt vor der Haustür stationiert werden, seien es eigene Atomwaffen, wozu Litauen wahrscheinlich finanziell in der Lage sein wird, seien es durch die Amerikaner abgelegte Atomwaffen, die dann der Verfügungsgewalt aber der USA nach wie vor unterliegen.
Nun ist es so, Sie haben es bereits angesprochen, dass am vergangenen Mittwoch Russland in einer überraschenden Aktion, die hat nicht mal 48 Stunden gedauert, die Grenzen zu seinen Nachbarländern Finnland, Estland und Lettland geschlossen hat. Betroffen sind der Personen-, der Fahrzeug-, aber auch der Güterverkehr. Ein Grund für die Schließung bzw. ein Ende der Maßnahme wurde bisher nicht genannt. Da scheint ja etwas geplant und in Bewegung zu sein. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich habe danach recherchiert, verschiedene Medien mir angeschaut. So richtige Antworten konnte ich nicht identifizieren. Es heißt lediglich, wie Sie auch schon gesagt haben, es sei vorübergehend, weil weder der Zeitraum noch der Grund sind genannt. Man kann da nur spekulieren. Man kann spekulieren, ob die Russische Föderation eventuell eine Mobilisierung oder eine Teilmobilisierung anvisiert und daher die Grenzen dicht macht. Aber dann müsste sie auch in andere Regionen der russischen Grenzen nach Armenien oder nach Georgien die Grenzen dicht machen. Oder ob es einfach ein Signal ist an den Westen, dass die Eskalation einen weiteren Schritt vornimmt. Ich kann es momentan nicht wirklich einordnen, habe also wie gesagt da auch versucht, etwas herauszufinden, bin aber auch nicht weitergekommen als Sie.
Sie sind öfter vor Ort. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie lief denn bislang der Verkehr zwischen Russland und den drei Nachbarstaaten Finnland, Estland und Lettland? Wie wichtig ist der für die Region?
Naja, nach Finnland ist der Verkehr insgesamt schon eingeschränkt worden, aber von finnischer Seite, nicht von russischer Seite. Bisschen, dass sogar schwierig ist für Personen, die Grenze nach Russland zu überschreiten. Mit Blick auf das Baltikum, sprich Estland, Litauen und auch Lettland, aber in dem Fall jetzt Lettland und Estland, ist auch dort der Verkehr zunehmend erschwert worden. Und auch hier sehen wir allgemein das Bild einer schrittweisen Eskalation, angefangen von 2014. Und ich sehe von keiner Seite, weder von russischer noch von westlicher Seite, in dem Fall auch der baltischen Staaten, irgendeinen Schritt der Entspannung, der Deeskalation. Und das gibt mir sehr zu denken, dass wir immer schneller in diesen Strudel der Eskalation hineingeraten, an dessen Ende eben der große Krieg für Europa stehen könnte.
Wann waren Sie denn zuletzt persönlich vor Ort und wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr?
Also persönlich vor Ort war ich zuletzt in Ostpolen an der Suwalki-Lücke. Da habe ich vor Pfingsten mit meiner Partnerin Urlaub gemacht und habe mir das auch angeschaut. Am Baltikum selber war ich seit längerer Zeit nicht mehr. Da kann ich also jetzt die Stimmung nicht wirklich beschreiben. Ich kann nur sagen, was ich in Ostpolen erlebt habe. Ich habe kein Militär gesehen, erstaunlicherweise auf polnischer Seite. Vielleicht war es gut versteckt oder vielleicht hält man sich einfach zurück. Was mich aber doch sehr bedrückt hat, war die Stille an der Straße zu Kaliningrad, der Region, der russischen Region Kaliningrad. Dort war praktisch kein Verkehr. Es waren die Autos, konnte man eine Hand zählen, die dort standen. Es war ein Land oder eine Region in Polen, die verkehrstechnisch gewissermaßen tot gewesen ist. Und das fand ich schon ein sehr bedrückendes Gefühl.
Nun ist es so, dass für weitere aktuelle Unruhe in Deutschland die sogenannte Schattenflotte sorgt. Seit kurzem sind verstärkt oftmals schrottreife und nicht mal versicherte russische Tanker in deutschen Hoheitsgewässern unterwegs, zum Beispiel vor der Insel Rügen oder auch vor Fehmarn. Was hat das zu bedeuten? Sind das Muskelspiele?
Naja, der Begriff Schattenflotte sollte mit Vorsicht genutzt werden. Es gibt den Begriff Schattenflotte im Völkerrecht überhaupt nicht. Es ist kein rechtlicher Begriff, keine rechtliche Kategorie. Die EU hat Sanktionen gegen russische Schiffe verhängt, unilaterale Sanktionen am UN-Sicherheitsrat vorbei, sind also Sanktionen, die überhaupt keine völkerrechtliche Bedeutung haben. Und somit gibt es auch völkerrechtlich keine Schattenflotte. Ich bin immer wieder erstaunt, dass unsere Medien Schattenflotte den Begriff verwenden, ohne sogenannte oder ohne Anführungsstriche. Das heißt, sie übernehmen schon das Vokabular. Diese sogenannte Schattenflotte fährt tatsächlich ohne westliche Versicherungen. Liegt aber auch daran, dass die Versicherungen in London sich weigern, entsprechende Versicherungspolicen mit Russland über diese Flotte zu vereinbaren. Also fahren sie ohne westliche Versicherung, weil die Russen da andere Möglichkeiten gefunden haben, ihre Schiffe zu versichern, ist mir noch nicht klar. Fakt ist aber, dass der Begriff Schattenflotte selbst Nonsens ist und dass weder Russland noch irgendwelche anderen Drittstaaten an diese Sanktionen gebunden sind. Also Russland muss nicht in irgendeiner Weise den EU-Sanktionen unterwerfen. Und was natürlich schwierig ist, sind diese Sekundärsanktionen gegen Staaten, die mit Russland noch Handel treiben, dass dagegen die Europäische Union auch Sanktionen verhängen kann. Das war das 19. Sanktionspaket vor einigen Monaten. Da bewegen wir uns in einem Bereich, der schon an Völkerrechtswidrigkeit hinangrenzt. Das heißt, die EU bewegt sich ja selber nicht auf völkerrechtlich sauberem Grund mehr.
Aber warum nimmt der Schiffsverkehr, der Tankerverkehr in deutschen Gewässern jetzt so zu? Und zum Beispiel läuft nicht mehr so viel über Schweden. Können Sie uns dazu was sagen?
Ja, die schwedische Küstenwache hat kürzlich ein russisches Schiff wieder versucht oder auch erfolgreich gekapert. Warum? Man verstärkt das deutsche Hoheitsgebiet, also das heißt, das Küstenmeer jetzt anfährt, das ist mir auch nicht klar. Vielleicht geht man davon aus, dass die Deutschen nicht so wagmutig sind wie die Schweden. Ich habe ja keine Erklärung für den Moment. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Aber ist es ja schon so, das kann man nicht ausklammern, dass von diesen maroden Tankern durchaus konkrete Gefahren ausgehen, oder?
Na, das behauptet die Europäische Union, das behauptet die Bundesregierung, das behaupten unsere Medien. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es sich tatsächlich um alte, klappige, gefährliche Tanke handelt oder ob das Teil der Rhetorik ist, um eine Delegitimierung dieser Schiffe der Russen herbeizuführen.
Vor Fehmarn soll ja in diesem Zusammenhang ein russisches Kriegsschiff Umweltaktivisten bedrängt haben, die zu einem vermeintlichen Schrotttanker unterwegs waren. Warum diese Eskalation?
Also mich wundert zunächst einmal, dass Greenpeace, sich daran beteiligt hat, an solchen politischen Maßnahmen. Eigentlich sollte Greenpeace, was das anbetrifft, sich neutral zurückhalten. Es ist dadurch, dass russische Schiffe der sogenannten Schattenflotte schon mehrfach versucht wurden zu kapern oder auch gekapert wurden, scheint es in Moskau ein Dummdenken zu geben, dass man auf der Auffassung ist, diese Schiffe auch militärisch zu begleiten und zu schützen. Und wenn natürlich dort eine Umweltorganisation oder Schiffe anderer Staaten versuchen, sich einem Schiff dieser sogenannten Schattenflotte zu nähern, dann ist es mittlerweile naheliegend, dass die russische Seite dann entsprechend Schutzmaßnahmen betreiben. Das heißt, dann eben auch solche Schiffe wie von Greenpeace oder so aus unmittelbarer Nähe ihrer Schiffe vertreibt. Das ist erstmal nichts Negatives. Es ist völkerrechtlich vollkommen konform, die eigenen Schiffe schützen zu können. Die Frage ist, warum sich Greenpeace dafür hergibt.
Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Lage in den nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen entwickeln? Lassen Sie uns erstmal kurzfristig bitte schauen. Wie wird sich die Lage in den nächsten Tagen Ihrer Meinung nach entwickeln?
Mit Blick auf die Schattenflotte wird es weiterhin Versuche geben, der Ostsee-Atlantik-Staaten, die auch Mitglieder der NATO sind, das eine oder andere russische Schiff zu inspizieren, um es mal so auszudrücken, was von den Russen zunehmend dann auch versucht wird zu verhindern. Wie weit es dort zu einem Schlagabtausch kommen könnte, Warnschüsse oder mehr, das bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist die Situation hochexplosiv im Ostseeraum und das sollte man nicht unterschätzen.
Wie könnte denn diese Situation wieder herunterfahren? Sprechen wir mal von den Initiativen von beiden Seiten aus. Was müsste passieren, damit es tatsächlich nicht zur schwerwiegenderen Auseinandersetzung kommt?
Nun ja, Fakt ist ja, dass die russische Handelsflotte selbstverständlich in die Ostsee fahren darf, auch über das Küstenmeer, also die 12-Meilen-Zone, solange friedliche Absichten erkennbar sind. Und auch die Meerengen um Dänemark in den Atlantik hinein durchfahren darf. Da gibt es keinerlei rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Was von westlicher Seite, sprich von den NATO-Anrainerstaaten, dort anders gehandhabt werden müsste, ist eben das Einstellen der Annäherung an russische Schiffe und zu versuchen, diese zu kapern oder zu inspizieren. Dazu gibt es keinerlei rechtliche Grundlagen. Und das ist das große Problem. Hintergrund ist halt, dass man der Auffassung ist, man müsste Russland daran hindern, durch den Export von Öl die Kriegskasse aufzufüllen.
Was passiert derzeit im baltischen Raum? Darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler und früheren linken Politiker Dr. Alexander Neu. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Frau Bonas.
Sie hören 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. 214, 397 und 2814. Diese Zahlen geben Auskunft darüber, wie viele Menschen im vorigen Jahr bei Verkehrsunfällen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gestorben sind. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel, sagt sich die Europäische Kommission und verfolgt mit Vision Zero die Strategie, innerhalb der EU die Zahl der Verkehrstoten und Unfallschwerverletzten auf Null zu bringen. Bis 2050 soll das erreicht sein und ein Instrument dafür liegt in der Innenraumüberwachung aller Autos. Seit einigen Jahren gilt die allgemeine Sicherheitsverordnung. Mit dem 7. Juli, also morgen, tritt die in eine neue Phase. Was das bedeutet, weiß unser Verkehrsexperte Oliver Lauter. Guten Abend, Herr Lauter.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Lauter, nun gehen die Umsetzung der Null-Verkehrstote-Strategie in ihre vorerst letzte Phase. Und die hat mit einer weiteren umfassenden Überwachung des Pkw-Innenraums zu tun. Was gilt denn ab morgen für welche Fahrzeugklassen?
Ab dem 7. Juli gilt eine neue Erweiterung dieser sogenannten General Safety Regulation, also der neuen Sicherheitsverordnung. Und es geht dazu, dass eben zusätzliche Sicherheits- und Assistenzsysteme dafür sorgen sollen, dass es zu weniger Unfällen kommt. Also da gibt es zum Beispiel den Ablenkungs- und Konzentrationswarner, eine Kamera im Innenraum, die gucken soll, wo ich hingucke, ob ich abgelenkt bin oder ob ich meine Hände am Lenkrad habe oder wenn die Kamera verdeckt ist, dann kriege ich eine kleine Ermahnung. Und dann gibt es noch den Notfallspurhalter. Assistent, das heißt, dass dann auch das Auto in das Lenkrad eingreifen kann. Dann gibt es noch einen erweiterten Kopfaufschlagschutz im Frontbereich, also für Fußgängerschutz, und einen erweiterten Notbremsassistent, der jetzt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer vorgeschrieben ist.
Wer unterliegt denn der Pflicht, ein Innenraumkamerasystem zur Erkennung von Ablenkungen in seinem Fahrzeug zu installieren? Jeder, der sich auf Straßen von EU-Mitgliedstaaten bewegt oder nur Einwohner der Mitgliedstaaten?
Nee, das gilt tatsächlich erstmal für alle Neufahrzeuge, die in der EU gebaut werden und in der EU verkauft werden. Das heißt, es gibt ja auch Fahrzeuge, die in der EU gebaut werden und exportiert werden. Die müssen es aber eben auch haben. Oder zum Beispiel chinesische Fahrzeuge, die importiert werden in die EU, die müssen das eben auch haben. Und Ziel soll eben sein, dass es weniger Ablenkung gibt, zum Beispiel durch Handy oder durch einarmiges Fahren, wie auch immer.
Sind denn alle EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen betroffen? Also hat sich die Schweiz zum Beispiel angeschlossen?
Also die Schweiz richtet sich grundsätzlich immer nach dem, was die EU macht, über die sogenannte COC-Zulassung. Das heißt also, die Schweiz betrifft es ebenfalls. Und das ist ja erst der Anfang von einer Vielzahl von Assistenzsystemen, die dann irgendwann dazu führt, dass der Autofahrer, die Autofahrerin komplett überwacht und gegängelt wird.
Dazu kommen wir gleich. Nur mal was ganz Praktisches. Ich habe eine solche Innenraumkamera noch nicht im Auto. Darf ich das Auto dann noch fahren oder wie lange darf ich das noch fahren?
Also zunächst erstmal kann ich es unendlich lange fahren, bis irgendwann wahrscheinlich der TÜV sagt, die Reparatur ist zu teuer und dann muss es zwangsverschrottet werden innerhalb der EU. Aber es gilt nur für Neufahrzeuge. Das heißt also, es müssen jetzt nicht zwingend Altfahrzeuge rückgerüstet werden. Die Kamera, wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, was nach 2009 oder 2019 gebaut wurde, dann haben Sie aber sowieso eine Kamera schon drin. Sie kennen das oder viele kennen das wahrscheinlich als diese unsägliche Kaffeetasse, die dann gongt. Das heißt, Sie haben sowieso eine Kamera an Bord und diese Kamera guckt, ob sie blinzeln, ob ihr Kopf nach unten nickt oder ob sie einen anderen Augenaufschlag haben. Und dementsprechend geht das Auto davon aus, dass sie müde sind und einen Kaffee trinken möchten. Müssen.
Das Auto, da möchte ich jetzt drauf eingehen, was Sie eben schon angedeutet haben. Das wird ja über dieses System zum ständigen Beobachter und Kontrolleurs des Fahrers. Heute schon suchen ja viele Autofahrer Umgehungsmöglichkeiten, weil sie sich von dem nervtötenden Gepiepse des Spurhalteassistenten oder der Geschwindigkeitskontrolle bevormundet fühlen. Was passiert, wenn Autofahrer dieses Ablenkungs- und Konzentrationswarnsystem einfach ausschalten?
Also prinzipiell können Sie es ausschalten und das ist auch vorgegeben von der EU so, dass es ausschaltfähig sein muss. Allerdings wird es halt bei jedem Neustart wieder aktiviert. Das heißt also, Sie stehen an der Ampel und Sie haben ein Auto mit Start-Stop. Der Motor geht aus und dann geht er wieder an und ist die Kaffeetasse wieder da und die Innenraumüberwachung eben auch wieder da. Interessant ist es, dass die EU sagt, nein, es werden keine biometrischen Daten erfasst. Diese Daten, die sind auch komplett sicher, weil sie das Auto niemals verlassen. Die werden auch nicht gespeichert, wie beim Unfalldatenspeicher etwa, sondern diese Daten sind nach der Datenschutzverordnung komplett anonym, also keine biometrischen Daten. Aber tatsächlich übernehmen ja Autos schon bereits biometrische Daten, nämlich über sogenannte Fahrer-ID. Also gibt es von Continental-Systeme, gibt es von BMW-Systeme, von Subaru, von Genesis, die sogenannte Fahrer-ID. Und das heißt, wenn ich gekoppelt bin mit einer Kamera und einem Fahrer-ID-System, dann habe ich eben doch biometrische Daten. Das heißt, so ganz ehrlich ist es nicht, was die EU davor hat.
Auf der einen Seite, klar, steht ein Mehr an Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer, auf der anderen zugleich ein Mehr an Macht über den individuellen Straßenverkehr und über die Privatsphäre der Autofahrer durch staatliche Institutionen. Was geschieht denn eigentlich mit den konstant über die Kamera gesammelten Daten? Wo gehen die hin?
Also die Daten bleiben zunächst erstmal nur im Auto und werden auch wieder gelöscht. Aber es gibt eben auch Daten, die jetzt schon gesammelt werden, die eben nicht gelöscht werden. Und das machen die Autohersteller. Also zum Beispiel BMW speichert die Fahrersitz- und Spiegelposition. Das heißt, wenn Sie permanent Liebesbeziehungen auf der Rücksitzbank haben, dann wird das bei BMW gespeichert. BMW speichert die Fahrweise. VW speichert die Navigations- und App-Daten sowie solche Daten wie Standheizung und Klima. Mercedes speichert die Daten vom Fahrstil und die Positionsdaten. Also sind jetzt schon Daten, die über die SIM-Card oder bei der nächsten Autoinspektion abgerufen werden können.
Wenn diese Daten über die SIM-Karte abgerufen werden können oder allgemein, können Autos mit dem neuen System regelrecht überwacht werden und eben im Zweifelsfall auch lahmgelegt werden, aus welchen Gründen auch immer?
Ja, wir haben ja innerhalb dieser neuen Regelung haben wir auch die Schnittstelle für Alkohol- und Wegfahrsperren. Das heißt also, jedes Auto muss vorbereitet sein für einen sogenannten Alkoholtester. Das heißt, wenn der ein Alkoholtestgerät angeschlossen wird, dann darf der Wagen nicht mehr starten. Und natürlich, wenn ich in die Wegfahrsperre eingreife, dann kann ich mir alles vorstellen. Also wenn ich möchte, könnte ich das System irgendwann erweitern und sagen, okay, Sie haben Ihre Steuern nicht bezahlt, Sie wählen die falsche Partei, Sie haben zu viel CO2 verbraucht bei Ihrem letzten Besuch im Steakladen und lege das Auto lahm. Also der Schritt ist gelegt für das Lahmlegen des Autos. Und natürlich, wo wir beim anderen Thema sind, ist natürlich auch die Cyberkriminalität. Also jedes Auto hat eben über die SIM-Card auch OTA, das heißt Over-the-Air-Software. Und das heißt, ich kann über die SIM-Card aktuell meine Software laden. Ich kann auch Schadware laden. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt kriminelles System habe, könnten die einen Livestream vom Auto machen, wer da drin sitzt, wie viele Personen da drin sitzen und natürlich auch, wo die hinfahren und im Zweifelsfall dieses Auto lahmlegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass also Militärs und Geheimdienste schon über die Software verfügen, jedes Auto lahmzulegen, was sie möchten.
Das heißt, diese Daten könnten theoretisch für andere Zwecke missbraucht werden, vielleicht auch für kriminelle Zwecke?
Der Ableckungs- und Konzentrationswarner mit der Kameraüberwachung ist ja noch gar nicht das Ende. Es ist ja angedacht, dass ab 2030 die EU zusätzlich das Auto über Satellit verfolgen kann, und zwar jedes Auto, und es gleichzeitig eine Verbindung zur Kamera gibt, sodass zum Beispiel abgeglichen werden kann, das hinterlegte Verkehrsschild und die Position des Autos, und die EU sagen kann, hier bei den Schulen ist Tempo 30, sensible Zone, und du fährst 35, wir regeln ihn jetzt runter bis auf 29 oder auf 30, und der Fahrer kann gar nichts dagegen machen. Und das ist auch noch nicht mal Zukunftsvision, denn was stillschweigend gemacht wurde, ist halt die Überwachung im gewerblichen Bereich. Also vor ziemlich genau einer Woche, am 1.7.2026, wurde nämlich Pflicht, die neue Fahrtenschreibergeneration, das heißt die digitale Fahrtenschreiber, und zwar auch für Fahrzeuge von 2,5 bis 3,5 Tonnen. Das heißt also, theoretisch jeder gewerblich genutzte SUV mit Anhänger, jeder Kleintransporter muss jetzt so einen digitalen Fahrtenschreiber haben. Und was steckt dahinter? Die satellitengeschützte Echtzeitortung mittels GPS, die wissen immer, wo der Wagen ist. Die Fernkommunikation, das heißt, Behörden können jederzeit abrufen, wie schnell wer wann gefahren ist. Die automatische Grenztrittsüberwachung, das heißt, wenn jemand ins Ausland fährt, Hintergrund ist natürlich, dass man sagt, es gibt im Ausland andere Tempolimits als in Deutschland oder in Italien oder in der Schweiz. Aber theoretisch kann jedes Auto an der Grenze gestoppt werden. Und natürlich auch die Überwachung von Transporten durch ausländische Unternehmen. Es wird alles lückungslos erfasst. Und wer das schon mal gesehen hat, häufig an Autobahnrändern stehen so Kleintransporter mit quadratischen, grauen Antennen, etwa in Laptopgröße. Und die haben ein sogenanntes Detected Short Range Communication System. Das heißt, die können innerhalb von Sekunden alle Daten des Autos auslesen. Und natürlich dürfen die jetzt nicht per Satellit Bußgelder zustellen, wenn er zu schnell gefahren ist, aber die wissen alles der letzten 24 Stunden von diesem Fahrzeug, was zu lang gefahren ist, und können das dann melden zur nächsten Polizei an der Raststätte, und die wiederum, die kann dann vor Ort anhalten und die Daten auslesen. Das heißt, es wird jetzt schon gemacht, und der Hammer ist, es gilt eben zum Beispiel auch für gewerbliche Autohändler, die weiter als 100 Kilometer fahren, die öfters mal über die Grenze fahren und einfach ein Auto auf dem Trailer transportieren. Selbst die müssen diesen digitalen Fahrtenschreiber haben, wo die lückenlos komplett überwacht werden, und zwar mit satellitengeschützter Echtzeitortung. Und es sind alle Daten innerhalb von 24 Stunden jede Sekunde. Und diese Überwachungsfahrzeuge mit diesen DSRC-Antennen, die stehen jetzt schon auf Autobahnbrücken, an Ausfahrten, an Einfahrten. Und das heißt, wenn alle überwacht. Und wenn ich das natürlich mit leichten Nutzfahrzeugen machen kann, dann kann ich es auch mit PKWs machen. Wobei leichte Nutzfahrzeuge heißt, das Gewicht des Autos plus das Gewicht des Anhängers. Und da bin ich immer über 2,5 Tonnen. Das heißt, alle Gewerblichen müssen diesen digitalen Überwachungssensor drin haben. Das Einzige, es gibt eine Ausnahme für Handwerkerregelungen, die halt immer innerhalb nur der Stadt fahren oder deren Kerngeschäft nicht der Transport von Fahrzeugen oder von Sachen ist. Die brauchen es nicht. Aber ansonsten alle und 100%, wenn es später geben soll, die Vision Zero, das heißt gar keine Unfälle mehr, heißt das ja, es gibt nur noch Elektroautos, die komplett an- und ausgemacht werden können und komplett überwacht werden können. Das heißt, man lebt dann so in einer Art gläsernen Überwachungsraum, der fahrbar ist. Und man muss sich das Gefühl etwa so vorstellen, als würde man halt im Wald spazieren gehen und halt eben permanent von 10 Drohnen bewacht werden. Also das, was früher das Auto war, nämlich Freiheit, Unabhängigkeit, ich kann da mal in Ruhe ein Gespräch führen, das wird dann wohl 2050 vorbei sein.
Meine abschließende Frage an Sie als Verkehrsexperte und ich glaube auch als leidenschaftlicher Autofahrer. Wann steigen Sie aufs Fahrrad um?
Ich fahre sehr gern und leidenschaftlich Fahrrad, aber ich würde also jetzt nicht mit dem Fahrrad 1300 Kilometer an die Riviera in Urlaub fahren. Also das käme für mich absolut nicht in Frage.
Vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ab dem 7. Juli verlangt die EU bei neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen eine erweiterte Innenraumüberwachung. Darüber sprach ich mit dem Verkehrsexperten Oliver Lauter. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Dankeschön und immer lächeln beim Autofahren. Sie werden beobachtet.
Hier ist 18:20, das Abendjournal im Kontrafunk. Dass Sommerfeste durchaus Anfang August stattfinden und dass diese Feiern auch als White Parties veranstaltet werden. Sie wissen, der Dresscode, alle Gäste sollen weiße Kleidung tragen. Das ist seit Jahrzehnten international geläufig. Nicht allerdings manchem Lokalpolitiker in Hohenneuendorf im Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Dort wittert man hinter einem geplanten Sommerfest im Bürgerhaus Stolpe eine rassistische Verschwörung. Ja, Sie haben richtig gehört. Und besonders skurril wird es, wenn man weiß, dass die Initiatorin nigerianische Wurzeln hat. Sie heißt Annette Frank, ist Veranstaltungskauffrau und AfD-Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament Hohenneuendorf. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Frank.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Frank, klären Sie uns doch bitte auf, um was für eine Veranstaltung geht es genau?
Ja, also wir haben unser Sommerfest geplant, was wir im letzten Jahr auch im Bürgerhaus Stolpe veranstaltet haben. Und im letzten Jahr hatten wir die Bürgermeisterwahlen aus den umliegenden Städten und Gemeinden und haben dieses auch als Motto genutzt für unser Sommerfest, um die Möglichkeit für die Bürgermeister zu haben, sich nochmal vorzustellen und sich auch bekannt zu machen. In diesem Jahr fehlt uns irgendwo so ein bisschen das Motto. Und da ich Veranstaltungskauffrau bin und mich mit Motto-Partys und auch hier mit Hochzeiten beschäftige, kam mir natürlich in den Sinn, einfach die White Party als Motto zu wählen. Die White Party ist im Prinzip ein viel benutztes Motto, gerade im Sommer, weil weiße Kleidung natürlich auch vor der Hitze schützt, weil es insgesamt ein tolles Gesamtbild gibt. Und ja, das haben wir dann gewählt für uns.
Wer soll denn alles kommen zur Party? Wer ist eingeladen?
Alle. Also wir haben als Ortsverband der AfD in Hohenneuendorf allgemein eingeladen. Das heißt, wir haben eine Kachel hergestellt, auf dem das Motto eben auch publiziert wurde, dann auch das Datum, die Uhrzeit, und auf dieser Kachel ist niemand ausgeschlossen. Und wir haben hinzugefügt, das kommt und redet mit uns so nach dem Motto und kommt, wenn es geht, in Weiß. Das heißt, wenn es geht, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, in Weiß zu kommen oder auch nicht in weißer Kleidung kommen zu wollen, aber trotzdem an unserem Fest teilnehmen müsste, ist der nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, der ist dann extra nochmal eingeladen.
Hat das irgendeine politische Botschaft, die Sie da rüberbringen wollen, also Weiß, was Sie damit ausdrücken wollen?
Nein, gar nicht. Also wie ich eben schon beschrieb, hat ja die Farbe Weiß im Sommer also schon die Bedeutung von Frische, von Leichtigkeit. Und das war einfach nur der Gedanke dabei.
Gab es denn in den vergangenen Jahren irgendwann mal Probleme mit der Feier, mit Ihrem Sommerfest, was Sie veranstaltet haben?
Überhaupt nicht. Also wir haben friedlich zusammen gefeiert. Wir waren also wirklich erfreut über den großen Zuspruch. Wir müssen ja bei der Planung der Veranstaltung auch mit einer Personenzahl rechnen, die ja nicht überschritten, nicht unterschritten werden sollte, wenn möglich. Und es hat wunderbar geklappt. Also wir hatten eine tolle Kommunikation, das war alles friedlich. Natürlich sind einige von den anderen Ortsverbänden zum Beispiel in bedruckten T-Shirts gekommen mit AfD oder mit Alice Weidel drauf, was ja aber auch nicht verboten ist. Wir sind da sehr tolerant. Also wie gesagt, wenn in diesem Jahr die Leute nicht in Weiß kommen wollen, ist das überhaupt kein Problem. Es war eigentlich nur eine Anregung.
Nun soll Ihr Sommerfest am 1. August in Stolpe stattfinden. Welche Probleme gibt es denn nun mit dem Veranstaltungsdatum?
Also für uns gab es gar keine Probleme. Wir müssen ja die Räumlichkeiten bei der Stadt anfragen. Das hat unser Ortsvorsteher gemacht. Und dann wurden eben verschiedene Daten vorgeschlagen. Bei der Besprechung über das Veranstaltungsdatum im Ortsverband hat sich dann herausgestellt, dass wir so einige Daten nicht nutzen können, weil es ja auch in der Ferienzeit ist, in der Urlaubszeit, und einige von unserem Ortsverband und vom Ortsvorstand zu dieser Zeit im Urlaub sind. Der 1. August war für uns dann das einzige Datum, also eines der Daten, die uns die Stadt vorgeschlagen hat, und also auch das Datum, was wir wählen konnten, weil nämlich dann niemand von uns Veranstaltern im Urlaub ist.
Aber dieses Datum macht Menschen Probleme. Von welcher Seite kommen denn da die Vorwürfe und was beinhalten diese Vorwürfe genau?
Ja, also die Vorwürfe kommen tatsächlich von der Seite SPD und die Grünen in Hohenneuendorf und auch vom Landkreis, also von den Grünen aus dem Landkreis, die in dieses Datum 1. August, was sich dann also später für mich auch auftat, soweit habe ich gar nicht gedacht und gefühlt auch gar nicht, dass der 1.8. ja die Initialen von Adolf Hitler bedeuten würde. Sprich, die 1 ist das A im Alphabet und die 8 ist das H im Alphabet. Ich musste also, bei der 1 war es einfach, bei der 8 musste ich wirklich nachzählen, dass es dann tatsächlich auch das H ist. Und uns wird somit die Nähe zu Adolf Hitler dadurch bescheinigt, dass wir dieses Datum gewählt haben.
Nun könnte man das als linksgrüne Verschwörung abtun, aber auch der Bürgermeister von Hohenneuendorf, Steffen Apelt von der CDU, hat sich dieser Interpretation angeschlossen und gegenüber der Presse geäußert, dass dieses Veranstaltungsdatum durchaus als rechtsextremer Code genutzt wird. Ich frage Sie jetzt als Mitglied des Stadtparlaments, ich denke, Sie kennen Herrn Apelt gut und arbeiten ja wahrscheinlich auch mit ihm zusammen. Wie gut kennt Herr Apelt Sie?
Ich befürchte, er kennt mich nicht gut genug. Das hatte ich einmal schon in einem Gespräch nach einer SVV kurz angedeutet, dass er doch eher, ich hatte ihn gebeten, meine Fragen zu beantworten und nicht meine Fragen zu bewerten. Das war zu meiner anfänglichen Zeit im Stadtparlament in der SVV als Mitglied. Ansonsten habe ich keinerlei Konversation mit ihm. Und er hätte an mich herantreten können oder an einen unserer Fraktionsmitglieder hätte er herantreten können. Auch die Dame, die für die Raumvergabe verantwortlich war, hätte da im Prinzip schon einschreiten können, wenn denn dieses Datum tatsächlich so eine zweifelhafte Bedeutung hat.
In einem Interview, Frau Frank, haben Sie geäußert, selbst nigerianische Wurzeln zu haben. Erzählen Sie uns mehr darüber.
Richtig, also viel kann ich darüber nicht erzählen. Ich weiß das also nur aus Erzählungen von meiner Großmutter. Da war ich 10 oder 11 Jahre alt. Da hat sie mir ganz, ganz alte Bilder gezeigt. Die waren also kaum noch zu erkennen. Und tatsächlich liegt der Ursprung meiner Ahnen in Nigeria. Das müssten so 10, 11 Generationen zurückliegen, in der Tat. Und ich habe keine Verbindung nach Nigeria tatsächlich, aber habe in Berlin bin ich aufgewachsen, habe dort nigerianische Freunde. Die wohnen im Wedding.
Und wie ordnen Sie nun die Vorwürfe gegen Sie vor Ihrem ganz persönlichen Hintergrund ein? Was macht das mit Ihnen?
Ja, das macht mit mir jetzt eigentlich gar nichts, weil ich finde, diese Vorgehensweise, dieses Aufrufen gegen unser Sommerfest, dieses Hineininterpretieren, finde ich eigentlich eher einen Hilferuf. So nach dem Motto, wir kommen nicht weiter, also sprich die Parteien und die Stadtverordneten, die sich jetzt gegen unser Sommerfest stellen. Also die stellen sich ja prinzipiell gegen uns. Das sieht man ja auch, wenn wir Anträge einbringen, dann beschäftigen die sich, also die besagten Fraktionen, von denen ich schon sprach, beschäftigen die sich gar nicht mit den Inhalten, sondern eher mit den Anträgen. Die sind blau und die, da werden wir auf keinen Fall zustimmen. Und von meinem Hintergrund, dass ich nigerianische Wurzeln habe, damit bin ich nicht hausieren gegangen. Also das möchte ich so sagen, dass die meisten ja das gar nicht wissen.
Glauben Sie denn trotz der Aktivitäten von SPD und Grünen noch ein fröhliches Sommerfest veranstalten zu können oder haben Sie Befürchtungen?
Befürchtungen machen sich breit, das kann man nicht ignorieren, zumal in Social Media, gerade bei Facebook, in Gruppen anderer Städte, die umliegend sind, also sprich Oranienburg zum Beispiel, da schon mobil gemacht wird. Lasst uns alle zusammen dahin gehen und das ist eher so aus dem linken Spektrum. Ich gehe davon aus, dass die Polizei eh informiert ist. Wir werden auch Ordner tatsächlich benötigen. Wir lassen uns natürlich jetzt nicht davon abbringen, werden auch nicht irgendwie umswitchen oder einen anderen Termin suchen. Wir haben das Ziel, ein schönes Sommerfest zu veranstalten. Wir haben uns ein Motto ausgesucht, woraus andere eine braune Suppe kochen, aus der wir mit Sicherheit nicht löffeln werden. Allerdings befürchten wir natürlich, dass gewaltbereite Leute aufgestachelt sind. Also wir fühlen uns natürlich gestört und auch Mitglieder unseres Ortsverbandes haben jetzt Bedenken, mit ihren Kindern zu kommen, dass ihre Kinder da unbeschwert an Spielen teilnehmen dürfen oder können, ohne dann auf diese Konfrontationen zu treffen. Für Kinder ist das besonders schlimm und für Eltern mit kleinen Kindern stelle ich mir das auch sehr, sehr schlimm vor. Das macht mich sehr traurig, dass es dazu geführt hat, weil das war nicht der Sinn und Zweck. Und unser Sommerfest ist auch nicht irgendwie auf die AfD ausgerichtet, sondern wir wollen eigentlich Menschen zusammenbringen. Das heißt also, jeder ist auch eingeladen. Das hat nichts mit weißer Kleidung in dem Sinne zu tun oder mit weißer Hautfarbe, was uns eventuell auferlegt wird. Ich habe so viele dunkelhäutige Freunde. Eben aufgrund meiner Herkunft habe ich den Kontakt in Berlin damals gefunden zu Nigerianern, die nach Berlin gezogen sind, nach Deutschland gezogen sind, die sich hier wohlfühlen, die die deutsche Sprache so gut beherrschen, dass man da also wirklich Zweifel hat, dass die überhaupt aus dem Ausland kommen.
Annette Frank ist Veranstaltungskauffrau und hat am 1. August ein Sommerfest für den AfD-Stadtverband geplant. Mit ihr sprach ich über den Vorwurf, der Termin habe einen rassistischen Hintergrund. Ganz lieben Dank, Frau Frank, für dieses Interview.
Sehr gerne. Dankeschön.
Thank you.
Hier ist 18:20 live am Montagabend. Am Wochenende schaute Deutschland gebannt nach Erfurt. Dort hielt die größte Oppositionspartei, die AfD, ihren 17. Bundesparteitag ab. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang in einer Demokratie, den linke Kräfte allerdings mit allen Mitteln, und zwar auch mit Gewalt, verhindern wollten. Das ist ihnen nicht gelungen, das haben sie nämlich verschlafen. Der Parteitag konnte stattfinden. Zu Gewalt kam es trotzdem. Markus Fahlefeld kommentiert.
Dunkeldeutschland, Hetzjagden, Einheitsbraun. Das ist die Wortwahl der politischen Klasse in Deutschland, um die autochthone deutsche Bevölkerung in Schach zu halten. Ob die Omas gegen rechts, die Katrin Göring-Eckardts und Luisa Neubauers, die Angela Merkels und Joachim Gaucks wirklich an all diese Zuschreibungen glauben oder ob es nur ihrem moralisch-finanziellen Machterhalt dient, sei dahingestellt. Finden dann aber wirklich Hetzjagden statt, wie am Wochenende während des AfD-Parteitags in Erfurt gegen Journalisten, fallen die Sondersendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, ein Machtwort des CDU-Kanzlers ist weit und breit nicht zu hören und weder die Linke noch die Grünen oder die SPD stellen sich ihrer Verantwortung für die Gewalt. Warum sollten sie auch? Sie haben ja die Medienvertreter, die nicht zusammengeschlagen und zusammengetreten wurden, auf ihrer Seite. Am Samstag in Erfurt traf es die jungen Kollegen von Apollo News und einen Vertreter der Jungen Freiheit. Dass es die Journalisten von Zeit und Spiegel, von Taz und ARD nicht getroffen hat, mag daran liegen, dass sie den gewaltbereiten Block der Antifa als geheime Verbündete bei ihrem Anliegen ansehen. Und da hackt die eine Krähe der anderen doch kein Auge aus. Der Erfurter Bürgermeister Andreas Horn von der CDU sprach sogar trotz der Gewalt gegen Journalisten von buntem und friedlichem Protest und einer Werbung für die Stadt. Was aber war die Werbung für die Stadt? Dass eine wild gewordene Erregungsparallelgesellschaft, bestehend aus Verstrahlten und Verpeilten, aus von Hass zerfressenen und schließlich von Gewalt besessenen, einen Parteitag zu verhindern versucht? Wenn ein so eklatantes Armutszeugnis für Demokratie und Rechtsstaat zur Werbung für die Stadt umgedichtet wird, dann ist dem Parteienblock, der genau daran mitgewerkelt hat, nur noch der baldige Untergang zu wünschen. Gleichzeitig hat das letzte Wochenende eindrücklich gezeigt, dass diese sehr einfältige Erregungsparallelgesellschaft zwar leicht zu mobilisieren ist, ihr aber mit deutlichem Gegenwillen, etwas Klugheit und guter Organisation der Wind aus den geblähten Segeln genommen werden kann. Das Polizeikonzept ging auf, die AfD-Vertreter hatten sich bereits vor Sonnenaufgang in der Messehalle versammelt, sodass die zwar mit großen Ankündigungen gesprungene Erregungsparallelgesellschaft ihrer Gewohnheit wegen länger zu schlafen als Bettvorleger gelandet ist. Und ginge es nach einem halbwegs wehrhaften Rechtsstaat, die Soja-Sörens und Problem-Pony-Petras dürften so lange schlafen, wie sie wollen. Stattdessen aber gibt es das Förderprogramm aus dem CDU-Familienministerium mit dem Namen Demokratieleben, das sie alle um den geruhsamen Schlaf bringt. Denn mit diesem staatlichen Geld werden die Soja-Sörens und Problem-Pony-Petras gezwungen, sich den Wecker zu stellen, um sich zusammenrotten zu können. Genauso wie das für die Erfurter Blockaden verantwortliche Bündnis Widersetzen, das offiziell von der Linkspartei, der Grünen Jugend und den Jusos unterstützt wird. Natürlich bekommt auch Widersetzen Geld aus dem Fördertopf Demokratie leben, was sie quasi zu Angestellten der Regierung macht. Rechtfertigen ihre Sprecher dann die Hetzjagden gegen die Journalisten von Apollo News und Junge Freiheit damit, dass Faschisten mit Presseausweis immer noch Faschisten sind, dann darf man dies getrost als halboffizielle Regierungserklärung verstehen. Diejenigen also in der offiziellen Politik, die am lautesten Hass und Hetze beklagen, die überall Verächtlichmachung der Demokratie wittern und vor bürgerkriegsartigen Zuständen warnen, sind gleichzeitig diejenigen, die diesen Bürgerkrieg anfachen, die den schlimmsten Hass und die übelste Hetze verbreiten und dadurch die Demokratie schon lange verächtlich gemacht haben. Was das Wochenende in Erfurt gezeigt hat, mit deutlichem Gegenwillen, mit Besonnenheit, guter Organisation und etwas Klugheit lässt sich dieser undemokratische Machtkomplex vernichtend schlagen. Liebe CDU/CSU, es ist an der Zeit, endlich diesen deutlichen Gegenwillen und ein bisschen Klugheit zu zeigen. Sonst seid ihr mit SPD, Grünen und Linken die Totengräber unserer Demokratie. Daher kehrt endlich um.
Kurz vor den Nachrichten sage ich ein herzliches Dankeschön an meine Kollegen Andreas Horn in der Technik und Max Stadler in der Redaktion. Das war 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk am Montag. Morgen begrüßt Sie am Mikrofon an dieser Stelle meine Kollegin Silke Hasselmann. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörer. Mein Name ist Silke Bunners und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.